Ende der 80er Jahre, Anfang der 90er Jahre spielte sich in Kalifornien, in den USA, eine dramatische Geschichte ab. Nicht weit von der Stadt Los Angeles lebte eine normale amerikanische Familie, Enkel mexikanischer Einwanderer. Doch das glückliche Zusammenleben dieser Familie wurde eines Tages durch eine schreckliche Diagnose getrübt. Die 17-jährige Tochter hatte eine schwere Form von Blutkrebs. Die ganze Familie nahm den Kampf gegen diese schreckliche Krankheit auf und versuchte, alles Mögliche zu unternehmen. Es gab Therapien, es gab Behandlungen, aber es nützte nichts. Die Familie war verzweifelt. Knochentransplantation war jetzt nur noch der einzige Ausweg, der helfen konnte. Und so wurden Spender gesucht. Die Eltern selbst, der kleinere Bruder, wurden getestet, aber sie kamen nicht in Frage. Und wegen dieser besonderen Erfordernisse war die Chance, einen passenden Spender dafür zu finden, sehr gering. Die Familie unternahm einiges. Sie sprach zu Versammlungen bei bestimmten Vereinen, bei Wohltätigkeitsorganisationen und machte die Menschen sensibel, Knochenmark zu spenden. Viele Menschen folgten ihrem Aufruf, allerdings war nichts Passendes für das Mädchen dabei. Schließlich entschlossen sich die Eltern, obwohl sie jetzt schon um die 40 waren, noch ein Kind haben zu wollen. Auch mit den hoffnungsvollen Gedanken, vielleicht ist das ja ein geeigneter Spender für unsere todkranke Tochter. Tatsächlich, die Frau wurde schwanger und das Ehepaar hatte sich mit Not durchgedrungen zu diesem Schritt, ihrer Tochter, die zum Tode verurteilt war, zu helfen. Und weil diese ganze Geschichte doch so öffentlich in den Medien verfolgt wurde und auch immer wieder dieser Aufruf in den Medien stattfand, Knochenmark zu spenden, geriet diese Familie plötzlich in das Kreuzfeuer der öffentlichen Auseinandersetzungen. Ist das überhaupt gerechtfertigt, in diesem Alter noch ein Kind zu bekommen und das mit dem Gedanken, ein anderen Menschenleben zu retten? Aber ein Wunder passierte. Ein gesundes Mädchen wurde einige Zeit später geboren und die Untersuchungen gleich nach der Geburt ergaben, dass sie tatsächlich als Spender für ihre kranke Schwester in Betracht kam. Und dass dieses kleine Kind ein gewisses Alter hatte, um eine Knochenmarkentnahme verantworten zu können, wurde die Transplantation durchgeführt und sie gelang. Das Mädchen wurde geheilt. Und diese Geschichte von Hoffnung und Verzweiflung, von Liebe, von Kampf, von Tränen und doch Freuden hat mich zutiefst bewegt. Es ist sehr ungewöhnlich, es ist aber eine wahre Geschichte und doch, denke ich, oft doch so typisch für uns Menschen. Millionen Menschen erleben doch, dass die Diagnose einer unheilbaren Krankheit ein Menschenleben auseinanderreißt. Der Tod steht plötzlich vor der Tür. Macht da Sinn? Macht das Leben da noch Sinn? Und diese dramatische Geschichte von Not und von Verzweiflung, von Hoffnung, ist eine Geschichte von einer wunderbaren Rettung. Und ich dachte an diese Geschichte, ist sie nicht eine Geschichte, was das eigentlich etwas widerspiegelt, was eigentlich diese größte Tragödie, aber auch die größte Liebesgeschichte der Weltgeschichte widerspiegelt? Nämlich das, dass auch wir Menschen von einer tödlichen Krankheit befallen sind, den tödlichen Krebs der Gottesferne, der Gottesfeindschaft, kann kein Mensch heilen. Der Mensch ist gnadenlos verloren. Doch in Bethlehem wird ein Kind unter erbärmlichen Verhältnissen geboren, das das mitbringt, das uns Menschen rettet. Jesus opfert sein Leben für uns. Und diese tödliche Krankheit, diese Gottesferne, diese Gottesfeindschaft wird getilgt. Seine Liebe und seine Gerechtigkeit werden gegen unsere Selbstsucht und unsere Ungerechtigkeit ausgetauscht. Unser Leben wird in einer gewissen Weise entgiftet. Unser Leben bekommt neuen Lebenssinn. Johannes, ein Augenzeuge dieser Tat, berichtet uns davon und fasst dieses große Liebesdrama der Weltgeschichte in einem sehr schönen, wundervollen Satz zusammen, den wir, denke ich, viele von uns kennen, sogar auswendig kennen. Johannes 3, Vers 16. Denn Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht zugrunde geht, sondern das ewige Leben hat. Ein Satz, nicht mehr als 28 Wörter und doch so voll gespickt mit wundervollen Wahrheiten. In meiner Predigt möchte ich eigentlich nur 4 grundlegende Fakten hier betonen. Einmal Gottes Haltung zu der Welt, Gottes Einstellung zu der Sünde, Gottes Haltung zu all denen, die Jesus, seinen Sohn, im Glauben aufnehmen und Gottes Haltung all denen gegenüber, die es ablehnen, an seinen Sohn zu glauben. Wie ist Gottes Haltung zu dieser Welt? Ich habe den Eindruck, dass sehr viele Menschen, wenn man auch so im Gespräch mit Menschen auf der Arbeitsstelle oder auch so in der Öffentlichkeit kommt, oft ein falsches Bild von Gott in sich tragen. Man meint oft, dass Gott gewissermaßen mit Argusaugen davon Ausschau hält, dass wir Menschen irgendwo was falsch machen und uns dann sofort zu bestrafen. Nein, die Bibel und hier Johannes sagt was anderes. Er sagt, Gott ist nicht so. Gott liebt die Welt. Unsere Welt, die doch so voll ist von Schmutz und Ungerechtigkeit. Und wir brauchen nicht weit gehen. Wenn wir nur in den Nachrichten hineinsehen, hineinhören, dann sehen wir, dass so viel Ungerechtigkeit, so vieles Dreckiges, so vieles Schlimmes unsere Umwelt bestimmt. Gott sieht diese Welt, die er geschaffen hat. Und Gott sieht sie auch und weiß, dass viele, viele von dieser Welt nichts mit ihm zu tun haben wollen. Und doch sagt uns dieses Wort, er liebt die Welt. Er liebt die Welt. Es sind Menschen, die andere Menschen verfolgen, Diktatoren, die wüten, die foltern. Es ist eine Welt, wo Kinder tagtäglich verhungern, wo sie missbraucht werden. Aber Gott liebt diese Welt. Er liebt diese Welt. Ich denke, es ist schwer für uns, das nachzuvollziehen. Es gibt hier sicherlich einige Menschen, nahe Menschen, die du und ich gerne haben. Und das ist auch gut so. Aber Gott sagt, er liebt die ganze Welt. Egal wie du bist, wo du bist, was du getan hast. Gott sagt, er liebt die Welt. Und dieser Höhepunkt, dieser Liebe Gottes findet in dem Senden seines Sohnes den Gipfel. Er liebt die Welt so sehr, dass er, wie Johannes hier sagt, seinen einzigen eingeborenen Sohn auf diese Welt sendet. Gott liebt die Welt und sendet Jesus Christus. Warum? Warum braucht die Menschen Jesus Christus? Ein Mann sagte mir in einem Gespräch, ich brauche Gott nicht, damit er mir jemanden aufzwingen kann. Ich führe ein ganz ordentliches Leben. Ich leiste gute Arbeit. Ich bin angesehen. Ja, meine Frau liebt mich, meine Kinder. Ich brauche Gott nicht, damit er mir seinen Sohn schenkt. Wozu das Ganze? Und vielleicht bist du heute auch da, die du die gleiche Frage stellst. Warum brauche ich Jesus? Warum? Was habe ich mit ihm zu schaffen? Nun möchte ich nochmal zurück auf dieses Beispiel zu Beginn gehen. Das Mädchen in Los Angeles, sie hatte diese Diagnose von den Ärzten bekommen, eine zerstörerische Krankheit in ihrem Körper zu haben. Eine Krankheit, die das ganze Leben der Familie plötzlich zerrüttelte. Und das Gleiche ist mit uns Menschen. Gott gibt uns die Diagnose in der Bibel und sagt, lieber Mann, liebe Frau, lieber Mensch, du hast in dir eine Krankheit, eine zerrüttete Krankheit, eine zerstörerische Krankheit, und zwar in deinem Herzen. Jeremia schreibt es in 17,9: Nichts ist so abgründig wie das menschliche Herz. Voll Unheil ist es. Wer kann es durchschauen? Und Jesus selbst bringt es sehr genau auf den Punkt, als er sagte: Aus dem Inneren des Menschen kommen böse Gedanken, die ihn dazu bringen, unmoralische Dinge zu tun, zu stehlen, zu rauben, zu töten, Ehebruch zu begehen, geizig zu sein und anderes. Jesus sagt: Aus deinen Herzen kommen diese bösen Gedanken, die zu einer Tat werden. Kannst du immer noch sagen: Was habe ich mit Jesus zu schaffen? Ich bin ein guter Mann, eine gute Frau. Ich mache doch keinem was Böses. Wenn Jesus hier sagt, dass in unserem Herzen diese bösen Gedanken zum Ausdruck kommen und zu Tat werden, dann gebraucht er hier ein sehr altmodisches Wort, das wir heute in unserer Gesellschaft, in unserer postmodernen Gesellschaft ungern hören. Er nennt es Sünde. Und dieses Wort Sünde gebrauchten damals in der griechischen Sprache die Bogenschützer, wenn sie einen Pfeil abschossen und der Pfeil das Ziel verfehlte, dann gebrauchten sie dieses Wort, was wir heute in der Bibel für Sünde lesen. Zielverfehlung. Das Ziel, was Gott für uns Menschen gesetzt hat, nämlich ein Leben nach seinem Wohlgefallen zu tun, wird durch die Sünde, durch unser Vergehen verfehlt. Wir erlangen das nicht mehr. Wir können den Ansprüchen Gottes nicht mehr Genüge tun. Und diese Beschreibung gilt allen Menschen. Die Bibel drückt das sehr ausdrücklich und sehr direkt aus, als sie sagt: Alle haben gesündigt und alle mangeln der Herrlichkeit Gottes. Das heißt, wir alle haben das Ziel verfehlt. Wir sind sehr weit entfernt von der Vollkommenheit, die Gott eigentlich von uns verlangt. Können wir das begreifen? Oder können wir uns oder rühmen wir uns immer noch und sagen: Erst wenn ich eine grausame Tat mache, erst wenn ich etwas Böse veranstalte, etwas Schlechtes tue, was Grausames, dann erst bin ich schlecht und sündig. Lass mir einen Vergleich bringen. Wir alle kennen den elektrischen Strom. Wir gerade jetzt benutzen es und zu Hause sicherlich auch immer wieder. Aber liebe Leute, ist erst dann der elektrische Strom in einem Kabel unterbrochen, wenn das Kabel getrennt wird, 1 Meter lang? Oder ist nicht erst dann oder gleich dann der Strom unterbrochen, wenn nur eine kurze Trennung stattfindet? Es kann ganz kurz nur ein kleiner Riss sein und schon kann der Strom nicht fließen. Und ich denke, das ist ein Bild von dem, was wir selbst als Menschen zugeben müssen von uns. Jeder von uns muss zugeben, dass er Gedanken oder Worte oder auch Taten hatte, die böse waren. Und wir tun das. Wenn wir das tun, dann nennt Gott uns zu Recht Sünder. Und weil Gott vollkommen und heilig und rein ist, kann er Sünde nicht billigen und kann sie auch nicht entschuldigen. Er ist gerecht. Und weil er gerecht ist, muss er den Menschen wegen seiner Sünde verurteilen. Und Paulus schreibt in Römer Kapitel 6, Vers 23, denn der Lohn der Sünde ist der Tod. Die Folge der Sünde ist der Tod. Der geistliche Tod. Sünde schafft eine Kluft zwischen Gott und uns Menschen. Es stimmt, Gott liebt uns. Diese Tatsache bleibt. Aber wir können diese Liebe Gottes wegen unserer Sünde nicht in Empfang nehmen. Diese Liebe trennt uns. Die Sünde trennt uns von Gottes Liebe. Es bedrückt uns und belästigt. Wir sind als Menschen wie dieses Mädchen in einer unheilbaren Krankheit verstrickt. Als wir mit meiner Frau, das ist jetzt etwa 10 Jahre zurück, in den USA waren, unternahmen wir auch in unserem vielleicht jugendlichen Leichtsinn mal eine Reise an eine Küste im Osten des Meeres auf einer Insel. Es ist eine Insel, die zum Teil bewohnt war und zum Teil auch noch so wild da lag mit wilden Mustang. Und das war eine herrliche Landschaft. Und das faszinierte dieses Meer, diese Strände, dieses Weite. Und das, was hier wahrscheinlich selten einer von uns an der Nordsee oder auch sonst wo machen kann, ist da möglich. Man kann mit einem Auto direkt vor dem Strand, vor der Küste bis zum Wasser fahren. Wir waren mit einem kleinen Pickup, mit einem Auto, mit einem Fahrzeug, mit einer Ladefläche unterwegs und fuhren ja dieser Düne, diesem Weg entlang. Und an der Seite waren auch immer wieder Schilder aufgestellt, dass dieser Weg auch hinter der Düne, der Strand, nur mit Fahrzeugen befahren werden kann, die Allradantrieb haben. Gut, so im Nachhinein mussten wir uns sagen, wir haben die Schilder gesehen, haben das aber irgendwie ignoriert. Und wir sind auch nicht komplett durchgefahren. Wir sind oben an der Düne angehalten und haben das Fahrzeug etwas seitlich geparkt und sind dann weiter zu Fuß gegangen. Plötzlich zog ein Sturm auf und wer an der Küste lebt oder das oft ist, der weiß, das kann ganz schnell passieren. Und so entschlossen wir uns auch kurzerhand wieder den Strand zu verlassen und wegzufahren. Und beim Wenden merkte ich aber ganz schnell, dass ich aus diesem Sand nicht herauskam. Wir hatten kein Fahrzeug mit einem Allradantrieb. Und dieses Hin und Her, dieser Versuch nach vorne, nach hinten und hier und da zu lenken, meine Frau ging am Steuer, ich schob und versuchte, es nützte nichts. Wir blieben stecken. Wir saßen in der Patsche, müsste ich sagen. Und es gab keinen Ausweg. Alles, was wir unternommen und versuchten, es ging nicht. Wir waren auf die Hilfe von außerhalb angewiesen. Und so kam es, dass da auch, heute würden wir sagen, so durch die Führung ein Auto von weit weg auch noch von einer anderen Stelle vorbeikam, weil das war der einzige Weg, der über die Düne führte. Und wir sprachen ihn an und er zog uns raus. Und so konnten wir diesen Strand verlassen. Was ich mit diesem Beispiel verdeutlichen möchte, ist, auch wir Menschen erfahren es doch immer wieder, dass wir Gottes Hinweise, Gottes Anmerkungen in seinem Wort oft ignorieren. Wir leben unser Leben in Selbstsucht, in bösen Taten, in der Selbsthingabe, in der Zufriedenheit. Aber dafür gibt es die Strafe. Gott sagt, du wirst getrennt sein von Gott. Und nichts kann uns alleine retten. Wir brauchen die Hilfe von außerhalb, die uns nur in Jesus gegeben wird. Jesus überlässt die Welt und uns nicht unserem Schicksal. Johannes schreibt in seinem Brief, 1. Johannes 4, Vers 9, darin ist erschienen die Liebe Gottes gegen uns, dass Gott seinen eingeborenen Sohn gesandt hat in diese Welt, dass wir durch ihn leben können. Gott schaut nicht unbeteiligt zu. Er weiß, dass wir Menschen Hilfe brauchen und er reicht uns seine Hand. Er streckt uns sie entgegen und sagt, glaube an mich, nimm mein Angebot an, ich will dich befreien. Gott sieht unser Problem und Gott sendet Jesus als Geschenk, als Brückenbauer und als Opfer zugleich. Jesus stirbt stellvertretend für uns, um diese Trennung zwischen Gott und Menschen zu beseitigen. Diese Kluft von unserer Seite konnte nicht überbrückt werden, aber Jesus ist da und er selbst sagt von sich, ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Brücken kosten normalerweise viel Geld. Aber diese Brücke, wenn wir sie vergleichen, die Jesus in Gott in uns schafft, übersteigt alles andere. Es übersteigt jegliches menschliche Zahlungsmittel. Jesus gibt sein Leben. Er stirbt am Kreuz. Er stirbt für deine und meine Schuld. Das ist der Preis. Er gibt sein Leben als Lösegeld dafür. Was sagst du dazu? Diese vielen jungen Menschen, die heute vor uns sitzen, haben in den letzten Wochen und Sonntagen uns immer wieder von diesem Erlebnis erzählt, wie sie diesem Angebot Gottes gegenüberstanden und gemerkt haben, ich schaffe es nicht alleine. Und ihr habt uns ausdrücklicherweise erzählt, wie ihr das Angebot Gottes in Anspruch genommen habt, wie Gott euch gefunden hat, wie ihr im Glauben zu ihm gekommen seid. Bist du bereit, dieses Angebot Gottes heute in Anspruch zu nehmen? Jesus gibt sich hin. Gott gibt sein Bestes, seinen einzigen Sohn, um uns Menschen von der Sünde zu befreien. In Vers 16, in Johannes 3, Vers 16 haben wir gelesen, denn Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht zugrunde geht, sondern das ewige Leben hat. Man muss sich entscheiden. Man muss sich entscheiden. Was ist hier gefragt? Die Bibel nennt es zu glauben. Und diese Einladung klingt ganz einfach und doch für uns Menschen oft zu einfach. Man erwartet eher ein kompliziertes Heilungsverfahren. Ich muss das und das erreichen. Ich muss das und das tun. Nein, Jesus sagt, deine Sache ist zu glauben, mir ganz zu vertrauen. Und ich tue dann das, was du nicht kannst. Ich schaffe dir ein neues Leben. Im Alltag vertrauen wir doch so vielen Sachen. Wenn ich mich ganz normal auf einen Stuhl setze, zu Tisch oder auch so, dann vertraue ich dem Stuhl, dass er mein Gewicht standhält. Oder wenn ich abends die Tür schließe und die Klinke zudrücke, dann vertraue ich dem Schloss, dass die Tür zubleibt, dass sie nicht aufgeht, dass ich sicher auch über Nacht leben kann. Jesus lädt uns ein, genau das zu tun. Etwas Einfaches, etwas ganz Simples zu tun. Ihm zu vertrauen, ihm zu glauben, dass er der Herr des Lebens ist, dass er der Retter ist, dass er uns retten möchte. Wir müssen uns entscheiden, ihn anzunehmen oder ihn abzulehnen. Ein kleiner Junge fragte eines Tages in Berlin eine feine Dame nach einem Weg, nach der Straße nach dem Kurfürstendamm. Eine vornehme Frau schaute den Jungen etwas verdutzt an, sehr durchdringend und sagte, Junge, wenn du mich was fragst, dann nimm erst mal die Hände aus der Tasche, zieh dir die Mütze vom Kopf, putz dir anständig die Nase, mach einen Diener vor mir und sag gnädige Frau zu mir. Darauf sagte der einfache Junge nur kurz, das ist mir zu viele, da verlaufe ich mich lieber. Gott stellt keine Bedingung an uns heute. Wir dürfen zu ihm kommen, so wie wir sind. Wir haben gelesen, Gott liebt uns. Aber trotzdem handeln wir oft wie dieser Junge. Wie gleich in diesen Menschen, die sich einfach sagen, auch das Einfache will ich nicht. Ich verlaufe mich lieber. Ich gehe lieber, ich lebe so, wie ich bis jetzt gelebt habe. Ich möchte das nicht. Aber Gott gibt heute dieses Angebot dir und sagt, komme zu ihm. Was ist die Folge, wenn wir Jesus vertrauen, wenn wir Jesus in unserem Herzen annehmen? Gott schenkt neues Leben. Wir haben hier gelesen, alle, die an ihn glauben, sie bekommen das ewige Leben. Jesus spricht hier von einer neuen Lebensqualität. Er spricht hier nicht von einer Länge des Lebens, dass unser irdisches Leben hier plötzlich verlängert wird, sondern er spricht von einer neuen Lebensqualität, das hier auf Erden beginnt, aber auch in aller Ewigkeit endet. Was der neue Sportwagen oder auch das neue Haus, vielleicht eine hübsche Frau, eine hübsche Freundin oder ein unerwarteter hoher Geldbetrag, ein Scheck, den wir unerwartet bekommen, was das nicht bieten kann, kann nur Jesus bieten, nämlich Gott verbindet unsere Seele oder Jesus verbindet unsere Seelen neu mit Gott. Der Zustand, der durch Sünde verloren gegangen ist, dass wir getrennt sind von Gott, schafft Gott neu und sagt, du kannst wieder ewig leben mit Gott. Jesus verbindet uns Menschen, unsere Seele neu mit Gott. Aber wenn wir dieses Angebot ausschlagen, dann sagt die Bibel, gehen wir zugrunde. Und lieber Mensch, lieber Freund, ich möchte dich heute nochmal aufmerksam damit machen. Wie lebst du dein Leben? Ist es dir egal, wie du lebst? Heute vielleicht, aber was ist mit morgen? In den nächsten Monaten, in den nächsten Jahren? Weißt du, dass du morgen noch überleben kannst? Weißt du, ob du nicht auch irgendwann mal vor diesem Schritt, vor dieser Tatsache, vor dieser Nachricht stehen wirst, du musst sterben? Was ist mit deinem Leben dann? Wer das sichere und das einfache Gottesangebot, das Rettungsangebot Gottes aus dem Wind schlägt, der muss sich nicht wundern, dass er eines Tages nicht bei Gott, sondern in der Höhle landet. Und dafür ist die Bibel da, um uns zu warnen. um uns aufmerksam zu machen und zu sagen, geh nicht so weit. Nimm Jesus an. Mach es so, wie die jungen Menschen es heute bezeugen werden durch die Taufe. Ich habe das Angebot Gottes, Jesus Christus, angenommen durch Glauben und ich möchte mit ihm leben. Johannes fasst diese größte Liebesgeschichte der Welt zusammen in diesem einfachen Satz. Denn Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht zugrunde geht, sondern das ewige Leben hat. Es geht nicht um irgendetwas, es geht um dich und mich, um uns. Gott bietet dir das Leben an. Max Lucado, ein sehr berühmter Schriftsteller auch in den Staaten, und ich denke, viele kennen seine Bücher auch hier in Deutschland, fasst diesen Vers, finde ich, in so 8 guten Aussagen, 8 Wörtern zusammen. Er sagt, Gott liebt, Gott gibt, du glaubst und du lebst. Gott gibt, Gott liebt die ganze Welt. Gott gibt das Größte, seinen einzigen Sohn. Du glaubst, du vertraust ihm, du nimmst das Angebot an und du lebst, jetzt und auch in aller Ewigkeit. Diese tödliche Krankheit, dieses Krebs, der Gottesferne, der Gottesfeindschaft ist besiegt. Gottes Liebe und Gottes Gerechtigkeit wird, wenn wir ihn annehmen, glauben, gegen unsere Selbstsucht und unsere Ungerechtigkeit ausgetauscht. Unser Leben wird entgiftet. Wir sind gerettet und deshalb kann Jesus sagen von sich selbst zu uns, weil ich lebe, werdet auch ihr leben. Wollen wir das tun? Amen.